Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, fast jeder zweite Deutsche ist nach einer Allensbach-Umfrage davon überzeugt, dass wir in einer gespaltenen Gesellschaft leben. Verschiedene Meinungen stehen sich unversöhnlich gegenüber. Nun kann man darüber diskutieren, inwieweit das stimmt. Aber ich habe tatsächlich auch den Eindruck, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt weniger wird. Wie kann es Einigkeit geben? Der für heute vorgeschlagene Predigttext kann uns da eine Richtung weisen. Er steht in Galater 3 in den Versen 26 bis 29. Der Galaterbrief ist übrigens einer der ältesten Paulusbriefe, vielleicht sogar der älteste überhaupt. Man nimmt an, dass er so etwa um 48 nach Christus geschrieben wurde, also noch bevor die Evangelien entstanden. Wir haben also hier eine sehr alte Schrift aus dem Neuen Testament. Das unterstreicht, dass es hier um grundsätzliche Dinge geht. Hören wir also, was Paulus schreibt. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Gehört ihr aber Christus an, so seid ihr ja Abrahams Kinder und nach der Verheißung Erben. Amen. Ist das, was Paulus hier schreibt, eine Antwort auf diese Frage, wie bekommen wir mehr Einigkeit in der Gesellschaft? Eigentlich nicht. Oder höchstens indirekt. Denn Paulus schreibt hier nicht an eine ganze Gesellschaft. Er schreibt an eine Gemeinde. Eine Gemeinde, die sich damals noch viel stärker als ein Gegenüber zur Gesellschaft verstanden hat, als wir das heute tun. Und wer gehört dazu? Klar, die Christen. Die, so lesen wir, sind Gottes Kinder. Und die können sich auf Gottes Zusagen verlassen. Sie werden am Schluss unseres Textes auch Erben genannt. Gemeint ist, sie erben etwas ganz Großartiges, noch viel mehr als Geld. Sie erben das ewige Leben. Das ewige Leben bei Gott. Schon vor 3 Wochen gab es einen Text, wo das auch drin stand. Da habe ich schon einiges zu gesagt. Darum beschränke ich mich heute mal oder konzentriere mich heute mal auf die anderen Aussagen unseres Textes. Aber es ist schon interessant, so viel dazu, dass das doch immer wieder vorkommt im Neuen Testament und geradezu eingehämmert wird. Ja, wenn du zu Jesus gehörst, bist du Gottes Kind und dann bekommst du ganz viel geschenkt. Das zeigt, wie wichtig das ist. Das ist das Zentrum. Und darum möchte ich Sie und dich auffordern, konzentriere dich neu auf Jesus und freu dich daran, du bist ein Kind Gottes. Mehr kannst du in deinem Leben nicht erreichen, als ein Kind Gottes zu sein. Und wenn es ans Sterben geht, zählt sowieso nichts anderes mehr. Dann ist nur noch die Frage, gehöre ich zu Jesus oder nicht. Und dann kommt für alle, die bei ihm sind, das große Erbe. Wunderbar. An einer Stelle unseres Textes ist vielleicht manche hängen geblieben. Vers 27 steht da, alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Da kann man fragen, sind denn alle getauften Christen? Mancher vertritt das tatsächlich so. Und in der Landeskirche sehen das sehr viele so. In Statistiken heißt es manchmal, dass es in Deutschland so und so viele Christen gibt. Gezählt werden die Kirchenmitglieder. Sind das alles Christen? Um das, was Paulus hier schreibt, zu verstehen, muss man wissen, in den ersten Gemeinden wurden nur Erwachsene getauft. Die Kindertaufe wurde wahrscheinlich erst im 2. Jahrhundert nach Christus eingeführt. Wir sehen jetzt auch in unserem Text, dass hier Leute gemeint sind, die sich selbst zur Taufe entschieden haben. Hier heißt es ja, dass sie Christus angezogen haben, also was Aktives. Sie haben aktiv etwas getan. Ein Baby kann sich noch nicht selber anziehen. Also schon diese Formulierung zeigt, zu Jesus gehören geschieht nicht ohne und schon gar nicht gegen unseren Willen. Keiner wird da gezwungen. Wenn das so wäre, nicht ein Kind das oder Baby, das getauft wird, kann sich gar nicht dagegen wehren, Christ zu sein, dann wäre das ja fast so eine Art geistliche Vergewaltigung. Wir müssen also für uns heute diesen Vers eigentlich so ausdrücken, alle, die ihr Jesus Christus im Glauben angenommen habt, habt Christus angezogen. Und die Taufe kann dann ein Zeichen sein. Auch die Kindertaufe kann ein Zeichen sein, aber entscheidend ist, dass wir sagen, ja, ich glaube an Jesus Christus. Dann gehören wir dazu. Übrigens ist das Bild vom Anziehen auch ein Bild, in dem man das schön illustrieren kann. Christus anziehen heißt so viel wie ein neuer Mensch sein. Bis heute ist das ja so, dass Kleidung etwas aussagt. Durch die Art, wie wir uns kleiden, drücken wir oft etwas aus, zum Beispiel zu welcher gesellschaftlichen Gruppe wir gehören. So wie es in der Novelle des Schweizer Dichters Gottfried Keller heißt, Kleider machen Leute. Und so schreibt auch Paulus in Epheser 4, zieht den neuen Menschen an. Auch hier das Bild vom Anziehen. Also man könnte das Bild mal auf die Kindertaufe übertragen und sagen, wenn ein Baby oder Kleinkind getauft wird, dann werden ihm sozusagen die Kleider hingelegt. Da das Kind sie nicht selbst anziehen kann, muss es sich später entscheiden, will ich diese Kleider sozusagen anziehen, will ich an Jesus glauben oder eben nicht. Aber wenn nicht, dann gilt das, was Luther sagte, ohne Glauben ist die Taufe nichts nütze. Aber alle nun, die zu Jesus gehören, gehören zusammen. Und das, was uns menschlich oder als Gesellschaft trennt, das spielt bei Jesus keine Rolle. Schön, das passt zu dem Bericht, nicht? Das erlebt ihr ja auch in der Arbeit mit Leuten aus verschiedenen Kontinenten. Überschrift für heute also, Jesus überwindet Grenzen. Jesus überwindet Grenzen und dazu haben wir zwei Gedanken aus unserem Text. Das erste, was es bedeutet, dass Jesus Grenzen überwindet. Wir hatten schon auf unserer Berlin-Reise, wir haben das Bonhoeffer Haus besucht. Von 1935 bis 1937 leitete Bonhoeffer als Theologe, als Widerstandskämpfer das Predigerseminar in Finkenwalde. Finkenwalde ist heute ein Stadtteil von Stettin. Dort wurden junge Theologen der Bekennenden Kirche ausgebildet, die sich gegen die Verbindung mit dem NS-Staat richtete. Und wie da zusammenlebten, ist schon interessant. Für uns wäre das sehr herausfordernd. Das war nämlich ein ganz enges Zusammenleben. Es gab für die angehenden Pfarrer nicht wie heute im Predigerseminar ein Einzelzimmer, sondern einen gemeinsamen Schlafsaal, in dem 25 Betten in zwei Reihen aufgestellt waren. Und das war noch so die harmlose Variante. Es gab zusätzlich noch eine Kommunität, die auch richtig auf Dauer zusammenwohnte und geistiges Leben pflegen sollte. Und ich kann mir vorstellen, auf so engen Raum zusammen zu sein, das war schon eine echte Herausforderung. Und so fasste Bonhoeffer seine Erfahrungen mit dem Leben in Finkenwalde in einem Buch zusammen, kann ich wärmstens empfehlen, mit dem Titel Gemeinsames Leben. Und es beschreibt sehr schön, was christliche Gemeinschaft ausmacht. Und das kann uns ein Beispiel sein, wie christliche Gemeinschaft Grenzen überwindet. Und in diesem Buch betont Bonhoeffer, dass die Verbindung untereinander alleine durch Jesus Christus besteht. Er schreibt zum Beispiel, Bruder ist einer dem anderen allein durch Jesus Christus. Ich bin dem anderen ein Bruder durch das, was Jesus Christus für mich und an mir getan hat. Je echter und tiefer unsere Gemeinschaft ist, desto mehr wird alles andere zwischen uns zurücktreten, desto klarer und reiner wird zwischen uns einzig und allein Jesus Christus und sein Werk lebendig werden. Soweit Bonhoeffer. Ihm ist das also ganz wichtig, die christliche Gemeinschaft wird nicht begründet durch irgendwelche menschlichen Dinge. Also nicht dadurch, dass wir uns nett finden, dass wir die gleiche Meinung haben, dass wir die gleichen Interessen haben, dass wir die gleiche Hautfarbe haben, was auch immer. Die christliche Gemeinschaft wird alleine begründet dadurch, dass Jesus Christus unser Herr ist. Ihr seid allesamt einer in Christus Jesus, schreibt Paulus hier in Vers 28. Also, wie Bonhoeffer, auch Paulus, in Jesus Christus seid ihr einer. Warum? Ja, wir haben schon gehört, als Christ, wenn ich zu Jesus gehöre, bin ich Gottes Kind, habe Gott zum Vater und untereinander sind die Leute, die den gleichen Vater haben, Geschwister, ist klar. Und so wie man sich leibliche Geschwister nicht aussuchen kann, so kann man sich auch geistliche Geschwister nicht aussuchen. Die können auch sehr verschieden sein, manchmal auch sehr anstrengend. Aber sie gehören zusammen. Ist doch schön. Und was heißt das nun für eine christliche Gemeinschaft? Zum einen, sie ist nicht begrenzt auf bestimmte Menschen. Jeder und jede, wer auch immer mit Jesus lebt, gehört dazu. Das heißt nicht zwingend, dass alle in einer Gemeinde sein müssen oder dass sie alle den gleichen Gottesdienstform mögen müssen. Es könnte vielleicht schwierig sein, mit der afrikanischen Gemeinde eine gemeinsame Gottesdienstform zu finden. Obwohl es ja schön ist, wenn man sich begegnet. Wir können da auch nochmal drüber nachdenken. Aber alle Christen sind miteinander verbunden, weil sie an den gleichen Herrn glauben. An mehreren Stellen in seinen Briefen vergleicht Paulus das mit einem Körper. Jeder Christ ist sozusagen ein Körperteil an dem gemeinsamen Körper. Und Körperteile sind ja auch verschieden. Der Magen wird nicht vom Ringfinger erwarten, dass er genauso aussieht und genauso funktioniert. Im Gegenteil, es ist ja wichtig, dass wir verschiedene Körperteile haben. Und so ist es auch wichtig, dass es verschiedene Christen in der Gemeinde gibt, die sich ergänzen. Ein weiteres, was es bedeutet, dass die christliche Gemeinschaft sich auf Jesus gründet. Wenn es Probleme gibt, dann hilft am meisten der Blick auf Jesus. Natürlich ist es auch gut und wichtig, sich menschlich zu fragen, wo ist das Problem, haben wir uns vielleicht missverstanden, wie auch immer, was können wir tun? Aber das darf nicht das Einzige bleiben und auch nicht das Wichtigste. Denn wenn wir durch Jesus verbunden sind, gerade wenn es Probleme gibt, ist die beste Hilfe zu sagen, lass uns doch gemeinsam auf ihn schauen, uns das neu klar machen, dass er uns verbindet. Ja, da müssen wir auch über Schwierigkeiten reden, aber dann können wir mit mehr Gelassenheit reden, weil wir wissen, wir gehören zusammen. Wir können auch zusammen beten. Wir können uns gegenseitig vergeben. Wir können uns gemeinsam an Gottes Wort orientieren und fragen, Herr, was willst du jetzt? Und das prägt auch den menschlichen Umgang. Wenn ich zum Beispiel für einen anderen bete, kann ich nicht gleichzeitig schlecht über ihn reden. Das passt dann einfach nicht zusammen. Ja, auch in einer Gemeinde gibt es Probleme und Konflikte. Es wäre eine Illusion, wenn man meinen sollte, würde, in der Gemeinde wäre alles perfekt oder ich suche so lange eine Gemeinde, bis ich eine perfekte gefunden hätte. Das hat auch Bonhoeffer ganz eindeutig so gesehen. Ich zitiere nochmal aus dem Buch Gemeinsames Leben. Wer sich das Bild einer Gemeinschaft erträumt, der fordert von Gott, von dem anderen und von sich selbst die Erfüllung. Er tritt als Forderer in die Gemeinschaft der Christen, richtet sein eigenes Gesetz auf und richtet damit auch die Brüder und Gott selbst. Er steht hart und wie ein lebendiger Vorwurf für alle anderen im Kreis der Brüder. Was nicht nach seinem Willen geht, das nennt er Versagen. Soweit Bonhoeffer. Also, rechnen wir damit? Ja, keiner ist perfekt, auch keine Gemeinde, auch unsere nicht. Aber was wir tun können, dass wir anders mit den Problemen umgehen, indem wir zuerst gemeinsam auf Jesus schauen und die Verbindung mit ihm stärken. Und das stärkt dann auch die Gemeinde. Und wenn wir mit Jesus verbunden sind, heißt das auch, wir brauchen einander. Denken wir nochmal an das Bild vom Körper. Auch die Körperteile brauchen sich gegenseitig. Ich hatte erwähnt den Magen und den Ringfinger. Der Magen kann nicht greifen, der Ringfinger kann nicht verdauen. Aber beides ist wichtig. Und so brauchen wir uns auch gegenseitig in der Gemeinde. Aber so wie ein Körper gesteuert wird vom Kopf, so braucht auch die Gemeinde sozusagen eine Steuerung. Und der Steuermann, so könnte man sagen, ist Jesus Christus. Wir können nur staunen, wie Gott das gemacht hat im menschlichen Körper, dass das zusammenpasst. Und so können wir nur staunen darüber, wie Gott verschiedene Christen zusammenfügt in der Gemeinde. Ein schönes, sichtbares Zeichen dafür ist das Abendmahl. Wir werden auch heute einladen zum Abendmahl. Und ich finde das immer schön. Manchmal mache ich das so, wenn ich da stehe, dass ich da mal so die Reihe mir anschaue, was für unterschiedliche Leute da zusammenstehen. Sich vielleicht sogar die Hand geben. Und dann erfahren, ja, wir gehören zusammen. Ein zweites. Welche Grenzen Jesus überwindet? Es ist relativ leicht, das so theoretisch zu sagen. Ja, wir sind verschieden, aber wir gehören zusammen. Schwieriger wird es, wenn es konkret wird. Und darum will ich uns mal sozusagen zur Ermutigung einige Grenzen nennen, die Jesus überwinden kann, um uns eben Mut zu machen, auch in der Gemeinde danach zu leben. Schauen wir uns zunächst die drei Grenzen an, die Paulus hier in Vers 28 erwähnt. Das erste, was Paulus nennt, die Grenzen der Herkunft. Jude noch Grieche, schreibt er. Also, eine christliche Gemeinde hat immer einen weiten Horizont, einen weltweiten Horizont. Die erste Gemeinde in Jerusalem gründete sich aus Festpilgern, die aus verschiedenen Orten in Jerusalem zusammengekommen sind. Und die sprachen auch verschiedene Sprachen. Das erfahren wir in der Pfingstgeschichte, wo ja steht, dass der Heilige Geist dann half, diese Sprachbarrieren zu überwinden. Und darum war es ein absoluter Irrweg, dass es in der Nazizeit die Gruppe der deutschen Christen gab. Die stellten das Deutschtum über das Verbindende im Glauben. Christen gehören immer zuerst zu Jesus und dann erst zu einem Staat. Um es mal konkret zu machen, ein Christ aus einem anderen Land, ein Afrikaner zum Beispiel, ist mir näher als mein Nachbar, der schon seit 5 Generationen im Siegerland wohnt, aber kein Christ ist. Ist uns das klar? Es gibt auch heute Kreise, in denen das Deutschtum wieder zu einer Art Gott wird. Passen wir auf an dieser Stelle. Aber wir können es auch einer Nummer kleiner mal überlegen. Wie ist das für uns, wenn wir vielleicht schon lange hier wohnen, wenn jemand nicht aus Truppach oder Seelbach oder aus dem Dorf oder Ort kommt, wo wir herkommen? Ist er genauso dabei oder ist er erstmal der andere? Gibt es einen schönen Spruch aus Asterix: Ich habe nichts gegen Fremde, aber diese Fremden sind nicht von hier. Das Paulus von Juden und Griechen nennt, weist noch auf eine andere Grenze hin, die Jesus überwindet. Ich will sie mal nennen, die Grenze der religiösen Tradition. Juden, das sind Leute, die haben schon lange an Gott geglaubt. Und das Wort, das hier mit Grieche übersetzt wird, kann auch bedeuten Heide oder einer aus den Völkern. Also es bedeutet, das sind Leute, die bisher an nichts geglaubt haben oder an irgendwelche anderen Götter. Mit Jesus verschwinden auch diese Unterschiede. Für uns kann das heißen, wenn einer sich zu Jesus bekennt, dann ist das eigentlich überhaupt nicht wichtig, ob er schon als Kind im Kindergottesdienst dabei war, in der Sonntagsschule und im CVM oder ob er später dazugekommen ist. Entscheidend ist ja, dass er oder sie jetzt zu Jesus gehört. Das verbindet, nicht die Tradition. Jesus überwindet auch die Grenzen der sozialen Stellung. Paulus nennt hier Sklave und Freie. Glücklicherweise haben wir offiziell jedenfalls keine Sklaven bei uns. In Klammern, auch heute gibt es viel Sklaverei leider in der Welt. Aber soziale Unterschiede gibt es bei uns auch. Und die spielen bei Gott, die spielen bei Jesus keine Rolle. Also bei ihm zählt nicht, ob einer arm oder reich ist, ob einer studiert hat oder Hauptschulabschluss hat oder gar keinen Abschluss, ob einer aus einer alteingesessenen Familie stammt oder nicht, ob einer jung ist oder aber alt ist. Egal, alles das sind menschliche Unterschiede, die vor Gott nicht zählen. Ja, manches sogar, was in der Welt sehr gut aussieht, macht den Glauben sogar schwerer. Reiche, Gebildete und alteingesessene Leute haben es oft sogar schwerer zu glauben als andere. Hüten wir uns also davor, an dieser Stelle falsche Maßstäbe zu haben. Schließlich nennt Paulus noch Mann und Frau. Übrigens wieder ein Beleg, dass es nach der Bibel zwei Geschlechter gibt, Mann und Frau. Manche sehen das heute anders. Auch das Geschlecht spielt bei der Zugehörigkeit zu Jesus keine Rolle. Männer und Frauen können glauben, können im Glauben auch voneinander lernen. Übrigens lesen wir in Lukas 8, dass es auch Frauen gab, die Jesus als Jüngerinnen nachfolgten. Das also sozusagen die drei Bereiche, die Paulus hier nennt. Ich nenne auch mal ein paar andere Dinge, Grenzen, die wir heute vielleicht haben, die Jesus überwindet. Zum Beispiel die Grenzen verschiedener politischer Meinungen. Natürlich gibt es Dinge auch in der Politik, die dem Glauben, die der Bibel total widersprechen. Und zwar sowohl in der linken als auch in der rechten Ecke, um mal diese Schlagworte aufzugreifen. Aber es gibt auch ganz viele Bereiche, wo auch Christen unterschiedlicher Meinung sein können. Ich erinnere nur mal an die Diskussion, wir haben es ja schon fast verdrängt, wie gehen wir mit der Corona-Krise um? Ich habe das schon damals immer gesagt und ich sage es bis heute, Corona-Fragen sind keine Bekenntnisfragen. Und da war und ist es falsch, Leute auszuschließen oder zu verurteilen, weil sie an dieser Stelle eine andere Meinung hatten oder eine andere Meinung haben. Auch Geschmacksfragen müssen Christen nicht voneinander trennen. Es gibt verschiedene Meinungen, wie man sich kleiden sollte, wie soll man in den Gottesdienst gehen. Es gibt verschiedene Meinungen, welche Musik angebracht ist. Man kann darüber diskutieren, aber man muss sich und sollte sich deswegen nicht trennen. Manchmal gibt es auch verschiedene Bibelauslegungen. Natürlich, manche Dinge sind auch ganz eindeutig in der Bibel und da darf es keine falschen Kompromisse geben. Wer bestreitet, dass Jesus wirklich auferstanden ist,
der ist kein Christ, steht eindeutig in 1. Korinther 15. Aber es gibt auch ganz viele Fragen, wo die Bibel eben nicht so eindeutig ist. Ich nehme mal so die Frage, wir sprachen eben schon über die Taufe, soll man nun kleine Kinder taufen oder nicht? Gibt es auch in christlichen Gemeinden unterschiedliche Meinungen. Aber solche Fragen müssen uns nicht auseinanderbringen. Christen müssen also nicht alle gleich sein. Manchmal gibt es ja so dieses Vorurteil, gerade in so komischen Gemeinden wie Truppach-Seelbach, da werden alle so darauf getrimmt, so nicht wie so Parteisoldaten alle gleich zu sein. Nein. Auch unter Christen gibt es Leute mit verschiedener Herkunft, verschiedener sozialer Stellung, verschiedenen Geschlecht, verschiedenen Geschmäcker, verschiedenen Meinungen, verschiedenen Auslegungen. Aber das kann nebeneinander stehen bleiben. Und das, wenn wir das leben als Gemeinde, dass wir da ein weites Herz haben, dann kann sich auch etwas verändern. Wenn zum Beispiel die soziale Stellung in einer Gemeinde nicht mehr wichtig ist, legt sich auch nahe, dass auch soziale Unterschiede kleiner werden. Nehmen wir als Beispiel die Sklaverei. Paulus schreibt im Philemonbrief, das ist der letzte Brief von ihm, ganz klein, ein Kapitel nur, der schreibt an einen Christen, der einen Sklaven besitzt. Und der ist auch Christ. Und da fordert Paulus ihn auf, den Sklaven nicht nur als Sklaven zu sehen, sondern auch als Bruder. Und das ist so ein erster Schritt, um soziale Unterschiede auch zu überwinden. Die Abschaffung der Sklaverei geht letztlich auf christliche Ideale zurück. Ein Beispiel dafür ist William Wilberforce. Wer im Alpha-Kurs war, da kommt er auch vor. Er war entschiedener Christ und setzte 1807 nach 18 Jahren Kampagnen und Kampf die Abschaffung der Sklaverei in Großbritannien durch. Ein Beispiel. Wir sehen, christliche Werte können durchaus Veränderungen unserer Gesellschaft bewirken. Aber nicht dadurch, dass wir nun zuerst politische Forderungen erheben, sondern das Erste und Entscheidende ist, dass wir selbst danach leben, nach diesen Werten. Und dann kann eine Gemeinde ein Modell sein für eine andere Gesellschaft. Der Theologe Norbert Lofing hat das mal so ausgedrückt, dass Christen eine Kontrastgesellschaft bilden. Eine Gesellschaft, die anders ist als die Gesellschaft um sie herum. Sind wir das? Es wäre doch schön, wenn auch unsere Gemeinde an dieser Stelle ein Zeichen setzen könnte. Ein Zeichen, dass Jesus Grenzen überwindet. Lass uns beten. Danke, Jesus, dass wir in dir verbunden sind. Egal, wer wir sind und woher wir kommen, hilf uns, dass wir gemeinsam auf dich schauen und dass wir die Einheit in dir erleben. Amen.
Unser Vater im Himmel, unser Herr Jesus Christus, wir bitten dich für die Sprachlosen und Abgehängten, für die, die keine hohe Moral haben und keinen bürgerlichen Gemeinsinn, Herr. Für die, die nicht mehr vorkommen in unserer Demokratie. Herr, wir bitten dich für die Ohnmächtigen, über die der Krieg rollt, genährt von immer neuen Waffen und Opfern. Herr, wir bitten dich für die, die zum Überleben sich selbst verkaufen müssen, Sklaven ohne Identität und Namen. Für die, die auf der Flucht sind, die nichts mehr haben, um sich zu behaupten, keinen Besitz und keinen Lebenswillen, Herr. Wir bitten dich für die Mühseligen, für die, die mit den Folgen der Überschwemmungen zu kämpfen haben, Herr. Wir bitten dich für die, die nicht mehr aufschauen können, weil ihnen die Lebenslast zu schwer ist. Wir befehlen dir die an, die nichts mehr hören wollen und nichts mehr äußern, weil sie keinen Sinn mehr darin sehen. Herr, wir bitten dich für Frieden in Israel. Ja, im gesamten Nahen Osten, in der Ukraine und in den anderen Krisenherden dieser Welt. Herr, wir bitten dich für unsere Politiker in unserer Stadt, in unserem Land, in dieser Welt. Schenke ihnen Weisheit in ihrem Tun und Handeln. Herr, wir bitten dich um deinen Segen für die Arbeit von Harald Hagemeyer. Herr, wir befehlen dir unsere Landeskirche an. Möge deine rettende Botschaft wieder in den Mittelpunkt gerückt werden. Wir bitten dich alle, die dein Wort verkünden und weitergeben. Wir bitten dich für die verfolgten Christen weltweit. Erbarme dich ihrer. Wir befehlen dir die Kranken, Trauernden und Schwachen unserer Gemeinde an. Stärke du sie und tröste sie. Wir bitten dich für alle, die sich im CVZM und in unserer Gemeinde an den vielen verschiedenen Stellen engagieren. Lass sie nicht müde werden, ihren Dienst zu tun. Wir bitten dich, befähige uns, deine Kirche und Gemeinde weiterzubauen. Unser allmächtiger Herr und Vater, dich wollen wir ehren und loben und preisen, Herr. Wir danken dir, dass du uns in Jesus Christus, unserem Herrn, erlöst hast. Amen.
Und nun geht in diesen Sonntag, geht in eure Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.